Heute habe ich eine Frau im Podcast, die eine Bewegung losgetreten hat, die niemand kommen sah, die aber längst überfällig war. Franziska Büschelberger ist alleinerziehende Mutter von zwei Kindern, Analytikerin, Mediatorin, Kolumnistin und vor allem die Gründerin von Unpaid Care Work, ein fiktives Unternehmen auf LinkedIn, das genau das sichtbar macht, was unsere Gesellschaft seit Jahrzehnten unsichtbar hält. Sorgearbeit, Pflegearbeit, Verantwortung für Menschen. Aus einer Idee an einem Freitagnachmittag wurde innerhalb von wenigen Tagen eine Welle. Tausende tragen Unpaid Care Work mittlerweile in ihren Lebenslauf, weil sie ihre Care-Lücken nicht länger verstecken wollen. Und Franziska ist die, die ihnen dafür einen Ort gegeben hat. Ein Jobtitel, der endlich ausspricht, was wirklich geleistet wurde. Sie bringt über 30 Jahre Erfahrung aus Forschung, Entwicklung, Teamkoordination mit. Sie begleitet Unternehmen in wertschätzender Kommunikation und macht sichtbar, was Menschen wirklich können. Und sie sagt ganz klar, Wertschätzung darf kein Privileg sein. Genau darüber möchte ich heute total gerne mit dir sprechen. Schön, dass du da bist, Franziska.
Ich freue mich sehr. Lieben Dank für die Einladung.
Herzlich willkommen bei Mama will reden. Ich bin Saskia Dierkes, Managerin, Business Coach, Mutter und Gründerin vom Be Alice Mentoring, dem Programm, um mit Kind an die Spitze zu kommen. Ich zeige dir, wie du Job, Kinder und Beziehungen unter einen Hut bekommst, ohne dabei selbst zu
richtig cool, wir haben uns ja neulich erst gesehen. Das hat mich auch direkt gefreut, weil dann haben wir auch direkt ein Foto, was wir posten können. Voll schön. Man soll ja sehen, dass das Ganze irgendwie auch einen persönlichen Touch hat, ne?
Absolut. Ich finde sowieso, wenn wir uns persönlich sehen, auch wenn wir eine Ebene aufbauen auf beispielsweise LinkedIn und online, aber persönlich ist einfach nochmal noch mehr. Ja.
Das ist was ganz anderes und es entstehen nicht so viele Missverständnisse, ne?
Stimmt, genau.
Ja, also das ist ja auch sowas so ein bisschen, man weiß nie genau, wer, wieso, weshalb, warum, was postet. Manchmal ist es ja einfach nur eine Arbeitsaufgabe zu sagen, ich mache jetzt bestimmte Dinge und hat gar nicht so viel dann mit dem Persönlichen oder Zwischenmenschlichen zu tun. Also da entstehen ja auch ganz viele Räume für Missverständnisse einfach am Ende, ne?
Ich merke das in den Kommentaren, gerade auf LinkedIn, ganz oft, weil da halt jeder aus seinem eigenen Blickwinkel spricht und aus seiner Perspektive. Und das sind so viel Verletzungen unterwegs und nicht gesehen werden, ist mir gerade erst wieder passiert unter meinem eigenen Beitrag. Und ich da irgendwie zusammenzufinden und zu zeigen, ey, am Ende wollen wir eigentlich alle das Gleiche.
Ja, genau. Total wichtiger Punkt. Aber da muss ich sagen, bin ich ganz glücklich mit LinkedIn, weil es da relativ gut noch ist, finde ich. Also es ist nicht, wir haben ein bisschen auf TikTok und Instagram auch mal gepostet und gerade auf TikTok kommen ganz, ganz viele merkwürdige Kommentare, wo ich wirklich denke, es gibt ja diese Theorie und also da muss ich sagen, stehe ich ganz gut zu. Ich finde es wichtig zu sprechen, ich finde es wichtig, über Dinge zu sprechen, die ich anders sehe, die andere Menschen anders sehe, da die Gespräche zu öffnen. Und dann gibt es ja aber den Gedanken zu sagen, okay, und bei manchen Menschen lohnt es sich aber einfach nicht, weil die so weit weg sind und man überhaupt gar keinen Anfangsnenner überhaupt findet, bei dem man ansetzen könnte. Und wenn ich quasi unter Posts nur mit solchen Menschen sprechen muss, ja, dann weiß ich nicht, ob sich meine Arbeit lohnt am Ende, ne?
Ja, das zieht auch voll runter. Und ich gebe dir recht, auf LinkedIn gelingt es mir eigentlich, ich würde mal sagen, zu 99%, dass wir uns am Ende unserer doch oftmals eher wertschätzenden Kommunikation wirklich annähern und in dieselbe Richtung schauen. Ja,
ja, das finde ich auch voll schön. Okay, aber sehr cool. Du bist ja jetzt hier, weil du Unpaid Care Work gegründet hast. Ist auch schon ein geiler Name. Sagt auch schon alles, was man braucht dazu. Wir haben uns neulich getroffen auf der Awardverleihung von Vereinbarkeit Jetzt und ihr habt den Award für die beste NGO bekommen. Ich habe gerade gesehen, ihr wart ja auch noch in Strive und also ihr, nee, du. Du warst eine der 100 einflussreichsten Frauen im Strive-Magazin.
Ja. Voll mega. Krass. Ich war, ja, es war einfach mega, ja.
Mich würde total interessieren, wie die Franziska vorher war quasi, ne? Also diesen Moment, wo du das gegründet hast, der war ja wahrscheinlich nicht glamourös in einem schicken Magazin, sondern das war ja wahrscheinlich eher ein Frustmoment vielleicht, keine Ahnung. Also erzähl mal, wie dieser Moment war. Warum hast du das gemacht?
Also das war halt überhaupt nicht geplant, was dann daraus entstanden ist, sondern ich bin jetzt 51 und vor 2-3 Jahren hatte ich mir gesagt, okay, für mich beginnt jetzt ein neuer Lebensabschnitt. Meine Kinder sind jetzt groß, die gehen gerade aus dem Haus, jeder geht selbstständig eigene Wege. Und ich blicke quasi wirklich auf einen neuen Lebensabschnitt und habe mir gesagt, ich möchte endlich selbstbestimmt arbeiten können, selbst wirksam sein können und nicht mehr in so ein Angestelltenverhältnis gehen. Für mich steht jetzt ein Umzug wieder an nach Dresden nächstes Jahr. Einfach da, wo mein wo mein Herz zu Hause ist, meine Familie ist, wo ich groß geworden bin. Und da war die Idee geboren, eine Selbstständigkeit aufzubauen. Und ich war vorher nicht bei Social Media, aber mir war klar, wenn du dir eine Selbstständigkeit aufbauen möchtest, dann musst du halt sichtbar werden in irgendeiner Form. Ja. Das war der Moment, wo ich zu LinkedIn gegangen bin. Und ich habe, weil ich alleinerziehend schon immer war, meine Kinder auch immer im Lebenslauf angegeben, schon immer. Weil ich konnte es auch nicht verheimlichen oder verbergen. Also spätestens nach 14 Tagen hätte ja ein Anruf aus dem Kindergarten kommen können, holen Sie bitte Ihr Kind. Aber also ich muss es immer ehrlich sagen. Und ich bin damit tatsächlich auch nie schlecht gefahren mit meiner Ehrlichkeit. Und als ich dann bei LinkedIn war und da meine beruflichen Stationen eingegeben habe, habe ich auch dort meine Mutterschaft, meine alleinige Mutterschaft für zwei Kinder angegeben. Und da taucht ja normalerweise dann das Logo auf, ob man jetzt bei der BASF gearbeitet hat. Mhm. Oder, ne, überall tauchen die tollen Logos auf. Aber bei meiner Mutterschaft war halt der Kasten grau. Weil da mal wieder...
schöne Veranschaulichung.
Nichts.
Ein grauer Kasten. Das ist wirklich ein schönes Sinnbild, aber ein grauer Kasten, alles klar.
Und das hat mich so geärgert, weißt du? Ja. Ich habe gedacht, das gibt's doch nicht. Mal wieder... ist das keine Wertschätzung, keine Anerkennung, keine, und ich wusste genau, ich leiste da doch was, ja?
Ja.
Und dann habe ich mir einfach überlegt, aus meinem eigenen Bedarf heraus, was muss ich tun, damit sich das an dieser Stelle ändert? Und ich wusste, okay, ich muss eine Unternehmensseite anlegen, habe ich überlegt, wie nenne ich die jetzt? Und Carework ist halt auch in Deutschland inzwischen ein etablierter Begriff. Das Ganze ist unpaid. Und ich war damals schon mit dem Bundesverband Vereinbarkeit auf so einem Barcamp und hatte schon mitbekommen, Carework betrifft nicht nur uns Eltern, sondern eben auch Pflege und Ehrenamt. Und da habe ich so gedacht, also wenn, möchte ich eine Unternehmensseite anlegen, die alle diese Menschen meint anspricht. Und dann habe ich mir ein Logo überlegt und ein Bild, wo eben von jung bis alt alle drauf waren und habe diese Seite angelegt und habe das verlinkt mit meinem Lebenslauf quasi, mit meinen beruflichen Stationen. Und du glaubst gar nicht, in dem Moment, wow, das hat echt was gemacht, das hat einen Unterschied gemacht. Plötzlich war das auf gleichberechtigter oder gleicher Ebene mit allen anderen. Und dann habe ich mein damals extrem...
Für dich jetzt was gemacht, meinst du gerade? Für dich im Gefühl was gemacht, ne?
Ja,
und ein Unterschied. Okay, cool.
Es war halt eine Sichtbarkeit. Ja. Da stand ein Unternehmensname, war ein Logo daneben. Das hat sofort, also als wenn ich dann sofort so, weißt du, eine andere...
Erstmal einen Meter gewachsen.
Ja, total.
Ja.
Und dann habe ich so gedacht, okay, cool, jetzt hast du das für dich umgesetzt. Jetzt hast du quasi Stoff. Einmal im Monat kannst du ja jetzt einen Beitrag posten, dass man es dir doch gleich macht. Dann hat mein damals junges Netzwerk quasi dazu aufgefordert, wenn ihr mit eurer privaten, im Verborgenen Leistung wertgeschätzt und anerkannt werden wollt auf beruflicher Ebene, dann müsst ihr damit auch auf beruflicher Ebene sichtbar werden.
Ja.
Und ja, mein Netzwerk, ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte unter 1000 Menschen, ich war ja ganz jung da doch.
Ja.
Und Katrin Fuchs, mit der stand ich schon in Verbindung, wir kannten uns schon, die hat das wirklich, ich glaube, eine halbe Stunde, nachdem ich diesen Beitrag an diesem Freitag gepostet habe, hat die das gesehen und hat sofort umgesetzt und hat quasi das auch bei sich verlinkt.
Mega.
Und man kann doch dann quasi, gibt es auch diesen Button, dein Netzwerk über deine neue berufliche
Position. Ja, genau.
Und das hat sie gemacht und hat einen Beitrag daraus erstellt. Und sie hatte schon ein großes Netzwerk und das hat diese Welle losgetreten. Also ihr Beitrag hat, sie ist so quasi Multiplikatorin der ersten Stunde gewesen.
Ja.
Und dann war es ein Selbstläufer. Die Menschen tragen es bis heute. Wir haben ein organisches Wachstum. Es ist unglaublich. Aber die Idee war eigentlich nicht eine Initiative zu gründen, sondern ich habe etwas umgesetzt, was ich brauchte. Und
du hattest Bedarf.
Ich hatte den Bedarf.
Ja.
Dadurch haben sich so viele angesprochen gefühlt, weil der Bedarf, den habe ich halt nicht alleine, ne? Den haben so viele andere.
Das finde ich aber schon generell eine coole Sache, ne? Also allein schon dieses Persönlichkeitsmerkmal zu sagen, ich habe einen Bedarf, ich setze etwas um, ne? Also statt letztendlich könntest du dich auch einfach hinsetzen und jammern, weil, also wir wissen schon, also für Alleinerziehende ist ja nochmal eine Schippe drauf, ne? Also eigentlich mehrere, wenn man ehrlich ist. Man könnte sich auch einfach hinsetzen und sagen, boah, das System ist einfach doof, das System ist einfach, das System muss geändert werden, so. Aber du hast einfach was gemacht. Das ist richtig schon mal mega cool. Was ich spannend finde an dem Thema ist, es werden dir zu dir ja auch viele Frauen kommen in der Richtung, die sagen, okay, würde ich jetzt gerne meinen Lebenslauf eintragen, traue mich aber nicht. Weil alles, was du sagst, ist richtig und logisch. Kann ich zu 100% nachvollziehen. Es muss sichtbar gemacht werden. Ich möchte auch jeder Frau da draußen sagen, ey, du leistest verdammt viel Arbeit. Mach sie sichtbar, zeig, was du leistest, sei stolz drauf. Was machst du, wenn Menschen mit dir darüber sprechen, dass es bei ihnen Ängste von Nachteilen auslöst? Weil das ist ja leider nicht so, dass wir das wegreden können. Es ist ja schon so, wir können jetzt allen sagen, boah, sei stolz auf dich, voll toll, gib's im Lebenslauf an. Wir können aber nicht versprechen, dass es keine Nachteile hat. Ja, hast du solche Gespräche geführt?
Viel, viel. Gerade am Anfang, es ist ja auch im Außen aufgeploppt, die Medien, die haben über uns gesprochen und so weiter. Und es sind viele Frauen gekommen, die gesagt haben, ich würde das total gern machen, aber wie setze ich das um? Wie mache ich das, dass mir das nicht zum Nachteil ausgelegt wird? Und das war natürlich dadurch, dass plötzlich diese Initiative geboren war, weil Katrin und ich, wir haben dann gesagt, okay, also lass uns das jetzt festhalten, war das natürlich auch ein Prozess, wie schaffen wir das jetzt, gerade Menschen, die unsicher sind und etwas an die Hand zu geben, dass sie das so umsetzen, dass sie daran wachsen können. Und auch die Unternehmen irgendwie auch abgeholt werden. Die also in meiner Vision taucht dieses Gelbe an Pete Kerberg in jeder Bewerbung auf. Mhm. Aber wir müssen natürlich auch die Unternehmen abholen im Umgang damit. Und ja, das war tatsächlich ein Prozess. Also uns gibt's jetzt gut anderthalb Jahre. Und jetzt wird mehr und mehr auch der Augenmerk auf die Kompetenzen gelegt. Was bauen wir denn da auf? Es ist ja nicht nur die Leistung, die wir da sichtbar machen wollen, sondern wir wollen auch sichtbar machen, was bringt uns da, also was bauen wir an Kompetenzen, an Skills, an Fähigkeiten auf und wie können wir die transparent machen auf beruflicher Ebene und wie können wir die so formulieren, dass der Mehrwert für den Arbeitgeber sichtbar wird.
Sehr cool, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Ja. Mein erster Mentor, der mich beruflich gefördert hat, durch den ich meine erste Führungstätigkeit bekommen habe, der hat mir gezeigt, wie man Lebenslauf schreibt. Ist jetzt auch ein paar hundert Jahre her, ne? Also, ne? Aber so mein erstes Learning, so dieses Thema, reflektiere deine letzte Stelle und reflektiere, was du da wirklich geleistet hast. Und das war für mich ein riesen Augenöffner, weil ich als junges Mädchen, kann man fast noch sagen, also ich bin sehr früh in den Beruf eingestiegen, ich habe meine Berufsausbildung vor dem Studium noch gemacht und während dem Studium und habe dann angefangen, ja, zu schreiben, ja gut, ich mache hier halt Sachen, so ungefähr, ne? Also das war ungefähr das, was in meinem Lebenslauf stand und er alles durchgestrichen gesagt, ne, also du bist hier Kennzahlen verantwortlich, du bist hier teilweise Budget verantwortlich, du hast hier zwar keine direkte Führung, aber indirekte Führung, du hast die und die, bababababam, das muss da alles stehen. Und ich war total geflasht und dachte so, ah, das muss da stehen. Okay, cool, danke. Ne? So. Und dieses Wissen ist was, was ich heute noch an viele Frauen weitergebe, zu sagen, jetzt haben wir ja ChatGPT, ne? Zu sagen, gib ChatGPT mal deinen Lebenslauf, erzähl ihm, was du gemacht hast und sag, er sollte es mal ein bisschen mutiger formulieren, so ungefähr. Wie kann ich mir das vorstellen? Hast du erlebt, dass Frauen, jetzt du als Selbstständige, weiß nicht, wie viele Lebensläufe du wirklich schreibst, aber du hast ja wahrscheinlich mit sehr vielen Leuten schon zu tun gehabt, haben Leute das wirklich auch nicht nur da stehen, weil, wie du sagst, Unternehmen sehen dann Unpaid Care Work und denken sich, die denken ja leider oft nichts Positives. Die denken ja nicht, boah, krass, die hat Unpaid Care Work geleistet, sondern die denken im ersten Sinne ja ganz oft noch, ja, okay, die hat Unpaid Care Work geleistet. So. Hast du erlebt, dass Leute in ihrem Lebenslauf genau das machen? Dass sie genau diese Fähigkeiten, die unsere Bubble auf LinkedIn verstanden hat, die wir durch Unpaid Care Work, also durch Care Work insgesamt, die wir erhalten, dadurch, dass wir im Prinzip eine Familie managen, dadurch, dass wir täglich Krisen managen, lernen noch ein schönes Gesicht dabei. Also ich meine, wir sind ja verhandlungsstark ohne Ende. Also wir wissen das alles. Hast du das erlebt, dass Leute das in den Lebenslauf so eintragen?
Nein. Da, also ist mit mir jetzt so noch niemand ins Gespräch gekommen. Aber meine Wahrnehmung ist, dass sich etwas verändert in unserem Bewusstsein. Mhm. Und das finde ich ein Riesengeschenk. Und ich habe mich sehr viel beworben. Ich war ja viele, viele, 32 Jahre jetzt fast im Angestelltenverhältnis. Ich habe irgendwann festgestellt, dass ich alle meine Stellen, und das waren wirklich etliche, alle durch Initiativbewerbung erhalten habe. Das war mir viele, viele Jahre nicht bewusst. Und ich bin auch so jemand, so wie man dir auch an die Hand gegeben hat. Ich schreibe wirklich rein, was ich gemacht habe. Und ich lese auch öfter Lebensläufe, Bewerbungen, wo einfach nur steht, dort habe ich gearbeitet, dort habe ich gearbeitet, dort habe ich gearbeitet. Und ich würde mir so wünschen, dass man die, auch vor allen Dingen Frauen, dass sie diesen Lebenslauf dafür nutzen, sich zu zeigen, so wie du gesagt hast.
Was anzugeben im Prinzip.
Anzugeben.
Damit an, was du kannst.
Und auch wirklich, so ein Lebenslauf muss nicht auf eine Seite passen. Wie auch.
Geht Nein, an. Um Gottes Willen. Und, also mit 18 hat er noch auf eine Seite
gepasst. Ja, das stimmt. Aber ich finde, wenn wir uns, und da arbeiten wir bei Unpaid Care Work halt auch jetzt gerade krass stark dran, einfach das Bewusstsein zu fördern, was leiste ich bei Unpaid Care Work und was baue ich auf? Beispielsweise jetzt für mich, ich bin total pragmatisch. Es geht auch alleinerziehend überhaupt nicht anders. Es muss halt gemacht werden.
Gottes Willen, ja. Ja?
Ärmel hoch und los. Und genauso agiere ich auch im Arbeitsleben. Wenn die Dinge anliegen, dann müssen sie einfach gemacht werden. Da brauchen wir auch nicht ewig lange brainstormen und darüber diskutieren und Protokolle schreiben, was wir alles jetzt machen müssen und verantworten. Nein, es muss einfach gemacht werden. Oder ich frage zum Beispiel auch wenig. Ich informiere mich einfach. Das habe ich in meiner Elternschaft.
Ja.
Ich arbeite zum Beispiel total gerne Transparenz. Ich liebe es, ja. Und das haben mich meine Kinder gelehrt. Wenn ich nicht transparent mit meinen Kindern umgehe, dann läuft es gegen die Wand, ja.
Und
das sind so einfache Dinge. Aber wenn ich zum Beispiel in den Lebenslauf schreibe, dass ich so gerne transparent arbeite, geht jedem Arbeitgeber und Personaler das Herz auf. Weißt du, und das sind so Kleinigkeiten, so kleine Stellschrauben, wo ich sage, da mehr reinfühlen und ich habe mich letztens mal mit jemandem unterhalten, habe gesagt, ich würde mir so wünschen, dass die Arbeitgeber, dass dem bewusster wird, was sie eigentlich an Kompetenz von Eltern und Pflegenden und Ehrenämtlern bekommen, dass sie da mehr Kraft reinstecken müssen. Und dann sagt er zu mir, das wissen die doch längst. Und das war für mich echt so ein kleiner Schockmoment.
Krass.
Ja, das mag durchaus sein. Das vielleicht nicht allen, aber wirklich
nicht allen, nee. Also,
umso schlimmer, dass es dann nicht gewertschätzt wird.
Ja, absolut. Krass. Ja, ich war immer in der sehr klassischen Branche, in der Pharmabranche noch unterwegs. Da ist es tatsächlich, glaube ich, nicht bewusst gewesen, leider. Und leider auch von beiden Seiten eine Schwierigkeit. Also da könnten wir jetzt ewig drüber philosophieren, aber ich finde diese Idee gerade spannend. Ich finde, sag mal, ob du mich da drin unterstützt oder nicht, aber ich glaube, ich würde hier Frauen dazu aufrufen, genau das im Lebenslauf, wenn sie es schon in ihren Lebenslauf packen, dann bold, dann wirklich, also nicht einfach nur reinschreiben, Unpaid Care Work, sondern dann auch wirklich sagen, boah, das habe ich persönlich nicht, ich meine, klar, wir können ihnen vorformuliert was liefern, wäre vielleicht auch ganz interessant auf eurer Homepage mal so ein Beispiel-Lebenslauf, ich stelle meinen gern zur Verfügung, nein, Quatsch, aber zu sagen, was habe ich speziell gelernt, weil, also ich arbeite ja mit berufstätigen Müttern. Ich lade immer sehr stark dazu ein, das, was wir im Beruf gelernt haben, weil die meisten können das, was du beschrieben hast, was du aus Muttersein gelernt hast, haben die im Berufsleben oft schon gelernt und übertragen es aber nicht zwingend aufs Muttersein, weil da so viel mehr Anforderungen, im Beruflichen sagt dir jeder, muss halt Grenzen setzen, sonst wird das hier nichts, ne? Im Privaten sagt dir das keiner, im Privaten sagt dir, mach doch mal bitte alles, alles wäre doch jetzt schön, oder? Und dann vielleicht auf das alles nochmal ein bisschen was drauf, so, ne? Und dazu sagen, lasst mal hingucken, was habt ihr persönlich noch obendrauf gelernt? Weil ich war schon Führungskraft, als ich Kinder bekommen habe. Bei mir war es nicht das gleiche Learning, wie bei jemandem, die vielleicht, keine Ahnung, diese Erfahrung noch nicht hatte und dann Mutter geworden ist und als erstes vielleicht lernen musste, sich zu priorisieren oder eben zu führen, ne? Also ich sage meinen Mentoring-Teilnehmerin immer, also bei mir ist morgens dieses morgens loskommen zu Kita, Schule, das ist die Management-Aufgabe Nummer eins. Es gibt keinen Moment am Tag, wo ich mehr führe als in diesem Moment, weil da ist für mich Pünktlichkeit und Ruhe wichtig. Ich habe keine Lust auf Streit am Morgen. Ich brauche meine Ruhe, ich brauche Effizienz am Morgen und dafür muss ich führen, dafür muss ich leisten, ganz ehrlich. Also,
absolut, absolut. Ich finde das voll spannend, dass du da quasi gerade von der anderen Seite drauf schaust. Dass du sagst, schau, was du schon in deinem Arbeitsleben gelernt hast und wie du das anwenden kannst, auch in deinem Familienmanagement. Und das wirklich von beiden Seiten so. Das hat ja ein krasses Potenzial. Und
total.
Ich habe, also mich zieht es regelrecht dahin, beruflich relevante Kompetenzen aus Elternschaft, aus Pflegschaft, aus Ehrenamt in irgendeiner Form zu identifizieren. Das zieht mich so magisch an und ich habe mir ein Projektvorhaben formuliert, glaube 60 Seiten lang, wo ich genau aufgeschrieben habe, wie ich mir das vorstellen könnte. Weil ich bin überzeugt davon, dass wir das identifizieren können. Es wird ja in unfassbar vielen Breiten aufgebaut. Hast du ein Kind oder zwei oder drei oder vier? Hast du Zwillinge dabei? Welchen Altersabstand haben die Kinder? Sind die ein Jahr auseinander? Sind die 10 Jahre auseinander? Bin ich allein erziehend? Bin ich getrennt erziehend? Lebe ich in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft? Habe ich Migration? Hintergrund. Da gibt es ja unfassbar breite, unfassbare Breite, wo wir einfach unterschiedlichste Kompetenzen und Wahrnehmungen aufbauen. Und ich habe dann im Rahmen dieses Projektvorhabens eine Literaturrecherche gemacht, ziemlich ausführlich, und habe festgestellt, dass viele Führungsstile in Unternehmen Parallelen zu beschriebenen Erziehungsstilen aufweisen.
Absolut. Ja,
sowohl in der Führung von Organisationen als auch in der Erziehung.
Natürlich.
Irgendwann spielt die Balance zwischen Autonomie,
Kontrolle,
Zusammenarbeit so eine zentrale Rolle. Wenn wir das lernen mitzudenken, egal von welcher Seite, wie du das sagst und wie ich es gesagt habe, mega spannend.
Weißt du, wo mir das erste Mal aufgefallen ist? Ich habe direkt nach der, also ich habe eine Berufsausbildung gemacht und direkt danach den Ausbilderschein, damit ich die Azubis ausbilden kann. Und dann saß ich da als sehr junge Frau noch, also da war ich gerade 18. Und dann hat man uns in dem Ausbilderschein erzählt, welche Rollen man als Ausbilder, gegendert wurde da nicht, kam man aus Bayern, also als Ausbilder, ne, klar, so alles einnehmen soll. Dann wurden einem 8 Rollen vorgestellt. Weiß ich noch, wie, und eine von diesen Rollen war, ich weiß nicht, wie es benannt wurde, aber im Prinzip Erziehende. Also jemand, der den anderen Menschen erzieht. Und ich saß da und dachte mir, nee, Leute, also die sind erwachsen, beziehungsweise quasi erwachsen. Das ist jetzt ein bisschen anmaßend, oder? Und also ich war geschockt, wirklich. Deswegen ist das bei mir so geblieben. Hab dann länger drüber nachgedacht. Und natürlich, also ist alles richtig. Da ist, also natürlich sind die noch in der Entwicklung. Und die lernen dann als Azubis irgendwie, sich in dem Berufsleben einzufinden. Alles gut. Aber das hat mir zum ersten Mal diesen Vergleich gegeben zwischen ich führe Menschen und die Arbeit, die wir als Eltern tun. Und das hat sich eigentlich komplett durchgezogen, weil ganz ehrlich, wenn du dir Psychologie, Podcast, Bücher, Literatur dazu, ich finde, das ist alles, es wiederholt sich am Ende alles. Im Prinzip, Führung ist irgendwie zweckgebunden zu gucken, dass irgendwas passiert. Also ne, Leute irgendwo hinzuführen. Das ist nichts anderes, was ich in der Erziehung auch mache. Die Maßnahmen ist in der Erziehung auch. Ich muss als Führungskraft ja zum Beispiel gucken, dass ich einen Menschen auf die eine Art führe. Also wie zum Beispiel, es gibt ja Menschen, die man klar nach Aufgabe führen muss, weil es sie überfordert, wenn ich sie in größerem Maße führe. Und es gibt Menschen, die kann ich nach Projekten, Zielen, Visionen führen. Das ist bei meinen Kindern auch so. Ich habe so einen 5-Jährigen, den führe ich nach Aufgabe. Aber hallo, da sage ich erst Zähne putzen und erst wenn die Zähne geputzt sind, sage ich ihm, jetzt können wir mal einen Schuh anziehen. Ja, der 8-Jährigen sage ich 1, 2, 3, los geht's. Ne? So, oder sage, hey, wir wollen los, mach alles, um loszukommen. Also nach Ziel geführt. Ne? Und diese Theorie zu wissen, dass es da Unterscheidungen bei erwachsenen Menschen gibt und dass man die entwickeln kann, soweit, ne, also soweit sie sich mitentwickeln wollen. Das Gleiche habe ich bei Kindern auch. Auch da, man kann entwickeln, 5-Jährige sind unterschiedlich, 8-Jährige sind unterschiedlich. Man kann entwickeln, aber auch eben nur, soweit die entwickelt werden wollen.
Genau. Und was ich gerne, wenn ich gefragt werde, Vorträgen, auch Workshops habe ich letztens gegeben, zieh dir mal raus, die Definition einer Führungskraft. Mhm. Dir die Definition, streichst Führungskraft durch, schreibst Mutter drüber,
ja, geil.
Schreibst Mitarbeitende durch und schreibst Kinder drüber. Es ist die gleiche Definition.
Ja, ist krass, oder? Ach, abgefahren. Ja.
Und das macht schön. Das macht echt den Unterschied. Ja. Wenn du mit anderen ins Gespräch kommst, dann merkst du richtig so wie...
Ja. Aber es macht auch wieder, würde ich die andere Seite gerne wieder sehen, wir sprechen jetzt auch gerade viel darüber, dass von Führungskräften zu viel verlangt wird. Und das gehe ich auch mit. Also ich finde, wir haben früher von Führungskräften zu wenig verlangt und das tun wir teilweise immer noch. Und wir haben immer noch nicht die besten Führungskräfte, weil wir immer noch nicht Fachkarrieren wirklich unterstützen. Ne? Sondern also, wenn du was werden willst, musst du bei den meisten Unternehmen noch Führungskraft werden, egal ob du dafür geeignet bist oder nicht. Dementsprechend, ja, da ist ein Problem. Aber es gibt auch ein Problem, weil wenn wir jetzt sagen, wir können bei so einer Definition einfach Mutter sein und Führungskraft durchstreichen, dann würde ich sagen, ja, 80% sollten überlappen. Aber wie viel Verantwortung sollte ich als Führungskraft für einen anderen Menschen wirklich tragen? Wie viel kann ich tragen? Und vor allen Dingen, wenn wir bedenken, also ich hatte in meiner vorletzten Stelle über 100 Mitarbeitende. Also kann ich für die so viel Verantwortung tragen, wie für zwei Kinder, die ich zu Hause habe, ne? So, also da grenzen wir manchmal echt wenig ab und laden da alles ab. Oder ich war zum Beispiel auch Abteilungsleiterin in meiner ersten Führungsrolle. Da hatte ich Schichtleitende unter mir und Bereichsleitende über mir. Das heißt, ne, diese Sandwich-Position zu haben. Also da gibt es noch ganz viele Stellen, wo man sagt, wir sagen ja immer, also okay, unsere Bubble sagt, an Mütter wird zu viel gerichtet, da wird zu viel Erwartungen gerichtet. Und das könnte man bei Führungskräften teilweise auch schon so sehen, zu sagen, ey, eigentlich sollten sich die Rollen vielleicht auch ein bisschen unterscheiden in mancher Hinsicht. Vielleicht wäre das gar nicht schlecht.
Total. Und das war jetzt auch plakativ ein bisschen gemeint mit dem Aufgabenbereich.
Aber das ist ja richtig.
Ja, ja. Und ich gebe dir aber auch total recht, dass, weißt du, wie oft ich höre, dass Führungskräfte sagen, warum werden immer nur die Mitarbeitenden gesehen? Das heißt immer Mitarbeitende, Wertschätzung, Vereinbarkeit für Mitarbeitende. Aber eine Führungskraft ist genauso Teil der Organisation und hat genauso, gibt ja dieses Sprichwort, Wertschätzung ist keine Einbahnstraße. Und das, ich finde, da müssen wir, um wirklich gutes Miteinander zu erreichen, alle anhören. Das ist so wichtig.
Ja. Schön. Das ist ja auch schon ein perfekter, also wir müssen das Ganze hier ja kurz halten. Wir reden ja hier mit berufstätigen Müttern. Das wäre ein perfekter Schlusssatz. Ich möchte aber eigentlich noch gern wissen, was du vorhast. Du hast es angedeutet, du hast von vielen, vielen Seiten gesprochen. Kannst du das ein bisschen konkretisieren oder ist das noch ganz vage?
Also dieses Projektvorhaben für beruflich relevante Kompetenzen zu identifizieren für den Arbeitsmarkt, da bin ich wirklich stark dran. Da bin ich mit Professoren in Austausch gekommen, die Resilienzforschung machen, Arbeits- und Organisationspsychologie, Wirtschaftspsychologie und habe zwei Professoren gefunden, die das mitmachen würden, dieses Projekt. Da freue ich mich mega drüber und das ist jetzt ein großer Weg, den ich da gehen möchte, Forschungsfördergelder beantragen und so weiter. Das ist eins. Und dann natürlich weiter aufklären über Unpaid Care Work, über die Kompetenzen, dass wir Unpaid Care Work in irgendeiner Form auf finanzielle eigene Füße stellen, damit wir nicht noch mehr Unpaid Care Work generieren. Ja, das ist ja auch so wichtig. Und wir könnten so viel mehr schaffen, wenn wir finanziell abgesichert wären. Und dieses große Netzwerk, was wir jetzt haben, ich glaube, wir knacken die Woche locker, die 19.000 auf LinkedIn.
Das Yay.
Ist unglaublich. Dass wir die weiter nicht nur befähigen, sondern auch ihnen eine Stimme geben nach draußen. Ja. Dass wir sagen, okay, wir schenken euch in irgendeiner Form eine Möglichkeit, rauszutragen und sichtbar zu machen. Was braucht ihr? Was wünscht ihr euch? Wie geht es euch? Wie ist eure Lebenssituation? Das sind so die Dinge.
Richtig schön. Und aus diesem Projektvorhaben, was wäre deine große, nimm mal die ganz unrealistische Endvision, dass, wenn du sagst, boah, das wäre so ein Endziel, da würde ich dann am Ende sagen, boah, krass. So,
ja, das Unpaid Care Work, unser gelbes Logo, wirklich etabliert ist und Normalität wird in den Lebensläufen, in den Bewerbungen, dass es mitgedacht wird von den Personalern, dass das quasi nicht als Schwäche angesehen wird, sondern wirklich als Kompetenzgewinn in den Unternehmen.
Also, und das durch die Forschung, die ihr dazu noch gebracht habt, zu sagen, hey, guck
mal
hier.
Da wird es natürlich noch sichtbarer, einfach, dass man es konkret macht. Im Moment ist es noch so unkonkret vieles. Und ich glaube, wenn wir wirklich beruflich relevante Kompetenzen identifizieren, übersetzen auf den Erwerbsebene und für den Arbeitsplatz, dann wird es konkret. Dann haben wir wirklich ein Zertifikat, dass wir die Menschen zertifizieren.
Das heißt, in unserer Utopia werden wir demnächst zu jungen Führungskräften gehen und sagen, Entschuldigung, entwickeln Sie sich mal weiter, werden Sie mal Eltern, dann können Sie wiederkommen.
Das wäre auch ein Gewinn für unsere Geburtenrate.
Ja, das ist richtig. Das finde ich gut, das nehmen wir als Utopie mit, das finde ich super. Sehr cool. Ja, danke dir, Franziska. Es ist richtig cool, mit dir zu sprechen.
Ich danke dir von Herzen.